Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Bilder von Krieg, Katastrophen und Zerstörung haben in den vergangenen Wochen die Medien dominiert. Das namenlose Leid unzähliger Menschen stellt die traditionelle christliche Vorstellung eines gütigen und gerechten Gottes in Frage. Viele Glaubenssätze wirken auf diesem Hintergrund schal. Doch es gibt eine andere, fast vergessene Tradition christlicher Gottesrede, die negative Theologie. Sie verneint alles, was über Gott gesagt wird, aus Respekt vor dessen Unbegreiflichkeit. Gott ist nicht gut und nicht gerecht. Sie hören eine Sendung von Lorenz Marti.
Die Zeit der Unschuld ist vorbei. Lange konnte man ganz selbstverständlich von Gott reden, von einem allmächtigen Schöpfer, einem gerechten Vater oder einer gütigen Mutter. Heute geht das kaum mehr. Zu vieles spricht dagegen. Solche Vorstellungen erscheinen wirklichkeitsfremd und naiv. Die traditionelle Rede von Gott lässt sich kaum noch mit dem modernen Bewusstsein vereinbaren, meint der Theologe und Philosoph Andreas Benk.
Ich mache die Erfahrung, dass für viele Menschen die christliche Gottesrede einfach unglaubwürdig erscheint. Viele Menschen, insbesondere auch die, die mit Religion vielleicht weniger zu tun haben, halten diese Rede schlicht und einfach für naiv, von Gott als Schöpfer zu reden, als Person, als drei Personen sogar. Das ist für viele einfach indiskutabel, lächerlich sogar. Darüber hinaus denke ich, für viele, die Gottesrede im Gottesdienst hören, klingt diese Rede phrasenhaft, wirklichkeitsarm, auch erfahrungsleer. Immer wieder höre ich, dass Menschen, die es überhaupt noch tun, die den Gottesdienst besuchen, sagen, was dort zur Sprache kommt, hat nichts mit ihrem Leben zu tun.
Andreas Benk lehrt Theologie und Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Er teilt die Vorbehalte mancher Zeitgenossen gegenüber der herkömmlichen Art von Gott zu reden.
Ich kann ganz konkret sagen, dass Gottesrede, die vorgibt, Bescheid zu wissen über Gott, Gottesrede, die den Eindruck erweckt, auf jede Frage, die Gott angeht, eine fertige Antwort zu wissen, sei es im Gottesdienst, sei es im Religionsunterricht, dass solche Gottesrede mir unerträglich ist. Und dass ich selbst das Bedürfnis habe, dieser Gottesrede zu widersprechen.
Ein dogmatisches Reden über Gott, das sich auf die Wiederholung althergebrachter Glaubenssätze beschränkt, stößt nicht erst heute auf Widerspruch. Bereits in der Bibel wird diese oberflächlich affirmative Art, über Gott zu reden, kritisiert. Und diese Kritik ist in der Geschichte des Christentums immer wieder neu formuliert worden, am entschiedensten in der negativen Theologie.
Negative Theologie ist eine sehr alte Tradition der christlichen, aber auch schon der jüdischen Theologie. Und dieser Form von Theologie geht es darum, grundsätzlich an die Grenzen der Rede von Gott zu erinnern. Und zwar an die Grenzen jeder Rede von Gott. Unsere Vorstellungen von Gott, sei es, dass wir sagen, Gott ist allmächtig oder gut oder gerecht, sind menschlichen Verhältnissen entnommen. Und wenn wir diese Attribute gut, gerecht, gnädig, barmherzig auf Gott übertragen, dann sind diese Gott unangemessen. Und darum müssen diese Attribute eigentlich immer wieder zurückgenommen werden, negiert werden, um deutlich zu machen, dass diese Begriffe im Hinblick auf Gott unangemessen sind. In diesem Zusammenhang ist mir eine Wendung von Aurelius Augustinus sehr wichtig, die meines Erachtens den Gedanken negativer Theologie auf den Punkt bringt. Si comprehendis non est Deus. Wenn du begreifst, ist es nicht Gott. Wann immer wir meinen, irgendetwas begriffen zu haben, etwa Gott als Vater, als Mutter, als gerechten Richter oder was auch immer, wenn wir meinen, damit Gott begriffen zu haben, können wir sicher sein, Gott ist es nicht, was wir da begreifen. Wenn du begreifst, ist es nicht Gott. Dies ist meines Erachtens ein Grundgedanke der negativen Theologie, der freilich, obwohl er in der Theologiegeschichte immer präsent war, in der Gegenwart allzu oft vergessen wird.
Für Für Andreas Benk gibt es ein entscheidendes Ereignis, das jedes Verharmlosen der Reden über Gott definitiv verbietet. Auschwitz. Das Grauen von Auschwitz, dem ein christlicher Antijudaismus Vorschub geleistet hat, stellt Gott ebenso in Frage wie den Menschen. Einer herkömmlichen Theologie müssen hier die Worte versagen, meint Benk, denn Auschwitz hat eines mit erschreckender Deutlichkeit gezeigt. Gott ist nicht gut und nicht gerecht.
Wenn ich das Grauen von Auschwitz mir vor Augen führe, dann versagt Gottes Rede. Ich denke, angesichts der Bilder von Auschwitz, die sich mir eingebrannt haben, wird herkömmliche Gottesrede, Gottesrede, die Gott als gut und gerecht bezeichnet, fragwürdig. Weil ein Gott, der diesem Grauen nicht wehrt, nach allen unseren menschlichen Vorstellungen nicht gut ist und nicht gerecht.
Die negative Theologie der Gegenwart ist keine intellektuelle Übung. Sie ist aus der Not geboren, aus den existenziellen Erfahrungen von Ungerechtigkeit und Leid. Sie protestiert gegen bestehende Verhältnisse, sie formt sich im Widerstand. Und sie ist vielleicht eine der letzten Möglichkeiten, heute auf dem Hintergrund von Krisen und Katastrophen noch an den unbegreiflichen Gott zu glauben.
An Gott glauben heißt für mich, meine Hoffnung darauf zu setzen, dass dieses Unrecht nicht das letzte Wort ist. Dass ich trotz allem, was mir in dieser Welt begegnet und was in der Geschichte dieser Welt begegnet ist, darauf setze, darauf hoffe, dass diese Wirklichkeit, wie auch immer sie entstanden sein mag, letztendlich von Gott getragen ist, getragen wurde und für alle Zeiten getragen wird. Aller Erbärmlichkeit, aller Ungereimtheit, aller Brüche, die wir in dieser Welt erleben, zum Trotz.
Dieser Glaube ist heute schwer in Worte zu fassen. Der Bruch, der sich spätestens seit Auschwitz durch die Gottesrede zieht, bleibt offen. Wäre es da nicht konsequent, ganz auf das Reden zu verzichten und zu schweigen?
Ich möchte da nicht sofort sagen, nein, wir müssen von Gott reden, sondern es wäre für christliche Theologie in der Tat angemessen, wenn sie vorsichtiger bei ihrer Rede wäre, wenn sie weniger reden würde und eben oft auch schweigen würde, wenn sie deutlicher machen würde, dass Theologie eben nicht auf jede Frage eine Antwort hat, dass Theologie häufig sprachlos ist, dass es ihr die Sprache verschlägt angesichts dessen, was uns in der Wirklichkeit begegnet, dass Theologie sich nicht dadurch auszeichnet, dass sie fertige Antworten präsentiert, sondern dass sie vielleicht eine Sprache hat, um die Fragen, die anderswo nicht mehr gestellt werden, in Worte zu fassen. Aber indem Theologie vorsichtiger wird in ihrer Rede von Gott, verzichtet sie nicht auf die Fragen, auf die religiösen Fragen. Die Fragen nach Schuld und Versöhnung, nach Sinn, Glück, Heil, Freiheit, Verantwortung, Tod, sind Fragen, die den Menschen umtreiben. Indem Theologie demütiger wird, vorsichtiger in ihren Äußerungen, hält sie doch fest an diesen Fragen und gewinnt vielleicht wieder mehr Menschen dafür, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Nicht schweigen, aber weniger reden, vorsichtiger reden. Und ich denke, dass das, was theologische Rede überhaupt noch sagen kann, bereits hinreicht, um zu begreifen, dass ich diese Rede in konkretem Handeln ausdrücken muss. Weniger reden, aber kein Verstummen, kein endgültiges Verstummen. Denn solange sich nicht gezeigt hat, solange nicht offenbar ist, was uns vielleicht retten könnte, müssen wir von dem sprechen, worauf wir hoffen.
Die negative Theologie ist radikal. Sie lässt keinen Glaubenssatz ungeprüft stehen. Mehr noch, sie lässt überhaupt keinen Glaubenssatz stehen. Vielmehr verlangt sie, dass alles, was über Gott gesagt wird, zurückgenommen und durchgestrichen wird. Das ist eine ganz eigene Art von Dialektik. Über Gott reden und diese Rede umgehend wieder in Frage stellen.
Unsere Sprache, unsere Begriffe reichen nicht aus und unsere Rede von Gott kommt an Grenzen. Wenn wir sagen, ein Tisch ist nicht böse, dann denke ich, ist uns sofort klar, dass wir damit ausdrücken wollen, ein Tisch kann nicht gut oder böse sein. Das heißt, wir müssen diesen Begriff zurücknehmen, weil die Kategorie von gut und böse im Hinblick auf einen Tisch eigentlich unangemessen ist. Und ganz entsprechend taugen auch unsere Begriffe im Hinblick auf Gott nicht zu einem angemessenen Verständnis Gottes. Jede Rede von Gott bleibt Gott notwendig unangemessen. Und wenn nun die traditionelle Rede von Gott meint, mit ihren Umschreibungen, Gott sei Liebe, sei barmherzig, Gott endgültig auf den Begriff gebracht zu haben. Wenn sie meint, damit endgültige Aussagen über Gott getroffen zu haben, dann erzeugt sie einen falschen Schein und dann ist sie falsch. Wenn Gottes Rede aber wieder deutlich macht, dass all ihre Dogmen, all ihre Bekenntnisse, all ihre Glaubenssätze nichts anderes sind als hilflose, unangemessene Versuche, von etwas zu sprechen, das man eben nicht auf den Begriff bringen kann, dann haben diese traditionellen Worte von Gott durchaus ihre Berechtigung. Aber der Vorbehalt, dass sie unangemessen sind, der muss gesagt werden und der wird häufig verschwiegen.
Es ist also weiterhin möglich, von Gott zu reden, aber nur im Wissen um die Grenzen dieser Rede. Und weil selbst die Negation aller Aussagen über Gott bereits wieder eine neue Aussage ist, muss in letzter Konsequenz auch die Verneinung noch verneint werden.
Kommen wir auf den Tisch zurück. Wenn ich sage, ein Tisch ist nicht böse, dann kommt niemand auf die Idee, dass der Tisch vielleicht gut sei, sondern man weiß, aha, die Begrifflichkeit von gut und böse passt einfach nicht. Darum muss auch diese doppelte Verneinung wieder zurückgenommen werden, um zu sagen, jede Begrifflichkeit, ob positiv oder negativ, ist der Sache eigentlich nicht angemessen. Allerdings denke ich nicht, dass Bejahung und Verneinung hier einander gleichwertig sind, sondern dass die Verneinung tatsächlich der Bejahung überlegen ist. Denn die Verneinung macht deutlich, es ist unangemessen. Und der Schein, der durch die Bejahung erzeugt wird, ist ein Schein, der in die Irre führen kann.
Im Feuer der negativen Theologie verbrennen etliche althergebrachte Glaubenssätze. Etwa wenn es heißt, Gott ist nicht Vater und nicht Mutter, nicht Geist und nicht Person, nicht Richter und nicht Retter. Das verunsichert, und für viele Gläubige ist es schockierend, wenn gesagt wird, Gott sei nicht gut und nicht gerecht, nicht vollkommen und nicht allmächtig.
So erlebe ich es auch immer wieder in meinem Berufsalltag, in meinen Veranstaltungen, weil eben viele Menschen das, was sie im Gottesdienst und auch im jahrelangen Religionsunterricht gehört haben, für bare Münze genommen haben, für wörtlich. Darum sind sie nun schockiert, wenn ihnen gesagt wird, nein, das ist eigentlich so im unmittelbaren Wortsinn nicht gemeint. Und diese Menschen in der Tat sind dann irritiert, manche schockiert, wobei ich denke, dies ist ein durchaus heilsamer Schock.
Heilsam, weil die Gotteskrise der Gegenwart auch die Chance zur Erneuerung in sich birgt. Und für Menschen, die mit der herkömmlich christlich-kirchlichen Sprache Mühe haben, eröffnet die negative Theologie einen neuen Zugang zum Glauben, einen Zugang, der Skepsis, Zweifel und Kritik nicht ausschließt, sondern geradezu voraussetzt.
Viele Christen haben ja ihre Schwierigkeiten, die christlichen Glaubenssätze für bare Münze zu nehmen. Und da sehen sie nun, dass ihre Schwierigkeiten, ihre eigenen Zweifel, ihre Fragen, Vorbehalte durchaus berechtigt sind und in der Sache begründet sind. Und solche Menschen empfinden dann die Gedanken negativer Theologie als entlastend. Und vielleicht, das ist eine Hoffnung, die ich habe, wirkt der Gedanke, dass unsere Gottesrede unangemessen ist, doch auch anziehend für die Menschen, die eigentlich mit religiöser Sprache heute überhaupt nichts mehr anzufangen wissen. Dass sie damit erfahren, dass diese religiöse Sprache nur ein Versuch ist, über etwas zu sprechen, was sich dieser Sprache aber eigentlich entzieht. Insofern habe ich die Hoffnung, dass das Reden über die Grenzen der Rede von Gott die Theologie auch über den engen Kreis derer, denen diese Rede allzu vertraut ist, das, worum es der Theologie eigentlich geht, wieder gesprächsfähig macht.
Im 4. Jahrhundert schon hat der Kirchenlehrer Gregor von Nazianz die Geschwätzigkeit der Theologen seiner Zeit beklagt. Auch wenn ein Theologe noch so gut rede, so reiche seine Erkenntnis doch nicht an Gott heran, erklärte er, denn Gott bleibe unverfügbar und niemand könne ihn begreifen.
Ich denke, Anliegen negativer Theologie ist es, die Unverfügbarkeit Gottes zu wahren. Deutlich zu machen, dass sich Gott jedem Versuch, von Menschen instrumentalisiert zu werden, entzieht. Und insofern greift negative Theologie auch ein zutiefst biblisches Anliegen auf. Denn die biblische Rede von Gott versucht gerade deutlich zu machen, dass wir Gottes nicht habhaft werden können. Und vielleicht am prägnantesten ausgedrückt ist dies im biblischen Bilderverbot. In dem Verbot, ein Kultbild von Gott zu erstellen, weil eben Kultbilder dazu verleiten, über Gott verfügen zu können, mit dem Kultbild umgehen zu können, wie mit einem Gegenstand und damit zu meinen, so könne man auch mit Gott umgehen. Und ich denke, heutige Theologie sollte sich wieder bewusst machen, heutiger christlicher Glaube, dass solche Kultbilder eben nicht nur tatsächliche Bilder sein können, sondern auch Dogmen und Glaubensbekenntnisse, auch diese können uns dazu verleiten, zu meinen, in diesen Bekenntnissen hätten wir Besitz ergriffen von Gott.
Du sollst dir kein Bildnis machen, heißt das zweite der 10 Gebote. Trotzdem gab es immer wieder Bilder, die ganze Bibel ist voll davon. Allerdings wird durch die Fülle dieser Bilder jedes einzelne Bild wieder relativiert, was zeigt, dass kein Bild für sich allein Gott auch nur einigermaßen gerecht zu werden vermag. Und wer sich trotzdem auf ein bestimmtes Bild fixiert, muss sich auf den Einspruch der Propheten gefasst machen. Menschen küssen Kälber, heißt es beim Propheten Hosea. Ein Spott, der auch all jene trifft, die sich heute an Dogmen, Formen und Institutionen klammern. Die Kritik an verfestigten Gottesbildern zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des Christentums, von den Anfängen bis zur Gegenwart. Vorgetragen wird sie oft in der Sprache negative Theologie.
Alle großen Theologen der frühen Kirche, aber auch der mittelalterlichen Theologie bedienten sich negativer Theologie und eine ganz wichtige Persönlichkeit war Dionysius Areopagita im 5. Jahrhundert, der zahlreiche Schriften geschrieben hat zu dieser negativen Theologie und diese Schriften wurden in den folgenden Jahrhunderten von Thomas von Aquin, von Meister Eckhart, von Nikolaus von Kues kommentiert, meistens zustimmend kommentiert. Insofern war dieser Gedanke unter den Theologen bis in die Gegenwart präsent. Die kirchliche Tradition hat diese Gedanken zum Teil skeptisch beurteilt, aber zum Teil auch in kirchliche Erklärungen, kirchliche Dokumente aufgenommen. Ich denke etwa an das Vierte Laterankonzil im 13. Jahrhundert, 1215, welches eine ganz berühmte Formulierung getroffen hat, wenn es feststellt, dass zwischen Gott und Mensch keine Ähnlichkeit ausgesagt werden könne, ohne dass zugleich eine größere Unähnlichkeit damit ausgesagt wird. Das heißt, wenn wir Gott Vater oder Schöpfer nennen, dann ist die Ähnlichkeit, die dieses Bild versucht auszudrücken, immer kleiner als die Unähnlichkeit. Insofern kann man sagen, dass negative Theologie immer da war in der Kirchengeschichte, aber dass sie skeptisch beurteilt wurde, weil damit dogmatische Theologie in Frage gestellt wurde, relativiert wurde. Und negative Theologie ist in der Tat theologiekritisch, kirchenkritisch und dogmenkritisch. Und ich kann mir vorstellen, dass damit bei manchen kirchlichen Vertretern auch die Befürchtung einhergeht, dass mit dieser Relativierung von theologischer Rede auch die Machtbasis derer, die von Gott sprechen, in Frage gestellt werden könnte.
Eine durchaus begründete Befürchtung. Negative Theologie ist kirchen- und dogmenkritisch. Sie lässt es nicht zu, dass Gott für irgendwelche Interessen instrumentalisiert wird. Das gilt nicht nur für die Kirche, sondern auch für die Ethik, die Pädagogik oder die Politik. Jeder Versuch, Gott für bestimmte Zwecke einzuspannen, ist Missbrauch.
Die ganze Theologiegeschichte hindurch, bis in die Gegenwart, wird Gott immer wieder in Anspruch genommen, instrumentalisiert für die unterschiedlichsten Zwecke. In der Erziehung, in der Pädagogik, als strafender Aufpassergott. Er wird benutzt, um Kriege zu rechtfertigen, sogenannte heilige Kriege. Bestimmte Gottesbilder werden dazu benutzt, um patriarchale Gesellschaftsstrukturen zu rechtfertigen. Gott als Mann, der dann männliche Herrschaftsverhältnisse rechtfertigt. Und genauso auch in der Ethik, in dem gesagt wird, dieses oder jenes ist Wille Gottes und darum muss es getan werden. Auch diese Instrumentalisierung Gottes in der Ethik entspricht eigentlich nicht biblischen Grundgedanken. Wir sollten versuchen zu erkennen, was gut ist und was gerecht. Das ist menschliche Verantwortlichkeit. Und wenn wir denken, es ist richtig, wir sollen es tun, dann ist es für Christen auch Wille Gottes. Aber nicht umgekehrt, dass wir etwas als Wille Gottes ausgeben und dann sagen, und deshalb müssen wir es tun. Solche Instrumentalisierung Gottes ist Ideologie. Theologie, die sich dazu hergibt, ist ideologisch.
Gegen eine solch ideologische Vereinnahmung Gottes wendet sich die negative Theologie. Sie schützt damit zugleich auch die Würde und die Unverfügbarkeit des Menschen, der nach biblischem Verständnis Gottes Ebenbild ist.
Überall dort, wo der Mensch auf ein bestimmtes, eingeschränktes Bild festgelegt ist und nach diesem Bild dann funktionieren soll, nach diesem Bild möglicherweise benutzt wird, ausgenutzt wird, überall dort muss gesagt werden, der Mensch als Bild Gottes ist unergründlich, ist mit diesem Bild eben nicht bestimmt. Insofern hilft die Vorstellung vom Menschen als Bild Gottes, an die Unverfügbarkeit des Menschen zu erinnern. Auch der Mensch ist unverfügbar.
Wo Tradition, Dogma und Institution nicht mehr absolut gesetzt werden, entsteht ein Raum der Freiheit, in dem die Religionen sich begegnen können. Die negative Theologie ist wie kaum eine andere geeignet, das Christentum auf die anderen Religionen hin zu öffnen.
Der Gedanke der Unverfügbarkeit Gottes, der Verborgenheit Gottes, ist nicht nur ein christlicher Gedanke, dieser Gedanke begegnet auch im Judentum, die hebräische Bibel, aber er begegnet auch im Islam. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich durch die Rückbesinnung auf die Grenzen christlicher Rede von Gott auch neue Räume eröffnen für das interreligiöse Gespräch.
Aber auch andere Begegnungen werden in diesen neuen Räumen möglich, etwa jene zwischen christlichem Glauben und Naturwissenschaft. So gibt es erstaunliche Ähnlichkeiten zwischen der Sprache negativer Theologie und jene der modernen Quantenphysik.
Ich denke, dass die Physik in ihrem Umbruch von der klassischen Physik zur modernen Physik auch neu ihrer eigenen Grenzen bewusst geworden ist. Während die klassische Physik noch durchaus davon ausging, die Außenwelt mit ihren mechanischen Vorstellungen exakt beschreiben zu können, wurde die moderne Physik unter dem Eindruck der Quantenmechanik insbesondere zunehmend vorsichtig in ihren Aussagen über die Wirklichkeit. Und es war Heisenberg, der darin eine Analogie gesehen hat, auch zur theologischen Sprache, der gesagt hat, die Begriffe, die anschaulichen Begriffe, die die Physik verwendet, Welle oder Teilchen, dass dies Bilder sind, bei denen sich die Physiker bewusst sind, so wie sie gesagt sind, sind sie gar nicht gemeint. Man muss den ganzen mathematischen Apparat im Kopf haben, um sie begreifen zu können. Und schön wäre nun, denke ich, wenn es in der Theologie ähnlich wäre. natürlich wissen oder sollten zumindest die Theologen wissen, wenn sie von Gott als Schöpfer reden und Vater oder Mutter oder was auch immer, dass es so, wie es gesagt ist, nicht gemeint ist. Aber sie sollten diese Grenzen auch wieder deutlich machen. Und im Gespräch mit Naturwissenschaftlern stelle ich immer wieder fest, dass wenn Theologie ihre Grenzen deutlich macht, wenn sie nicht den Anspruch erhebt, dass die Sachen so sind, wie sie sagen, dass sie dann wieder gesprächsfähig wird, dann denke ich, werden wir auch wieder glaubwürdig.
So eröffnet die negative Theologie dem Christentum einen Weg in die Zukunft. Es ist kein einfacher Weg, denn die herkömmlichen Gottesbilder sind tief im Menschen verankert und lassen sich nicht einfach so abstreifen wie ein altes Hemd. Doch da gibt es einen kleinen Trick, der beinahe blasphemisch klingt. Er stammt vom Vater der negativen Theologie, von Dionysius Areopagita, der sagt, man soll sich Gott als Wurm vorstellen, dann werde die Unmöglichkeit aller Bilder sofort deutlich.
Dionysius war durchaus radikal in seinen Vorstellungen von negativer Theologie. Und er sagt, Bilder von einem König oder einem Herrscher für Gott verleiten vielleicht dazu, dass wir denken, Gott sei tatsächlich ein König oder Herrscher. Und darum, sagt er, seien die besseren, die angemesseren Bilder eigentlich die anstößigen Bilder, die demjenigen, der sie sieht, sofort begreiflich machen, also das ist Gott nicht. Und darum, sagt er, sei es durchaus sinnvoll, sich Gott etwa als Löwe vorzustellen oder vielleicht noch besser als Wurm. Denn wer einen Wurm sich vorstellt als Gott, der ist sich unmittelbar gewiss, Gott ist kein Wurm. Wohingegen Bilder, die vermeintlich eine größere Ähnlichkeit mit Gott aufweisen, eher in Versuchung führen, das Bild mit Gott zu identifizieren.
Gott ist kein Wurm. Eine solche Aussage ist leichter zu begreifen als jene, dass Gott nicht gut ist und nicht gerecht. Doch beide Male geht es um dasselbe, um den Respekt vor der Unverfügbarkeit und Unbegreiflichkeit Gottes, der sich auf keinen Begriff und kein Bild festlegen lässt. Oder noch einmal mit Augustinus:
Si comprehendis, non est Deus. Wenn du begreifst, ist es nicht Gott.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.